Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft RS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon Katharina Boxler. Schön, dass Sie dabei sind. Heute beschäftigt uns die schrumpfende Artenvielfalt in der Natur und die zunehmende Uneinigkeit unter den Verhandlern am Weltnaturschutzgipfel im japanischen Nagoya. Dann tauchen wir ab in die Meere, die nicht nur ungeheuer viel Leben bergen, sondern auch eine ganze Menge Energie, die zu nutzen gar nicht so einfach ist, denn die Kräfte von Strömung und Wellen sind mächtig und überaus strapaziös für die Technologie von Meereskraftwerken. Im zweiten Teil der Sendung dann wagen wir einen Blick in die tiefen Schubladen der Medikamentenforschung. Regelmäßig verschwinden negative Studien in den Archiven der Forschenden. Veröffentlicht wird, was Wirkung verheißt.
Wenn wir die Ergebnisse der Publizierten mit denen der Unpublizierten vergleichen, dann sehen wir, dass in der publizierten Literatur das Bild sehr viel positiver gezeichnet wird als in der unpublizierten Literatur.
Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Mehr zur fragwürdigen Veröffentlichungspraxis von Medikamentenforschern später dann in dieser Sendung. Doch zuerst nach Nagoya. In der japanischen Hafenstadt verhandeln seit vergangenem Montag Vertreter von 193 Staaten über die Biodiversitätskonvention. Dabei geht es um drei Dinge. Erstens um eine Strategie, wie der stetige Verlust an natürlicher Vielfalt bis ins Jahr 2020 gebremst werden kann. Zweitens, wie stark die reichen Länder die Armen finanziell beim Naturschutz unterstützen. Und drittens, wie der Nutzen aus der Biodiversität gerecht verteilt wird. Konkret also, wie die Entwicklungsländer, die 70-80% der Biodiversität beheimaten, entschädigt werden. Entschädigt, wenn Firmen aus den Industrieländern davon profitieren. Eine Pharmafirma beispielsweise, die einen medizinischen Wirkstoff aus dem Regenwald Indonesiens gewinnt. Doch aus Nagoya ist nichts Gutes zu vernehmen. Thomas Häusler, Sie verfolgen die Verhandlungen. Was passiert denn da gerade am Weltnaturschutzgipfel?
Es läuft gerade ein Muster ab, wie man es aus den gescheiterten Klimaverhandlungen letztes Jahr in Kopenhagen bereits kennt. Man hat wirklich das Gefühl, man sei im gleichen Film wie damals. Auch in Nagoya hat sich nämlich jetzt ein tiefer Graben zwischen den Entwicklungs- und den Industrieländern aufgetan.
Worüber streiten sich denn die beiden Lager eigentlich?
Ja, die Industrieländer möchten gerne verbindliche Naturschutzziele für das Jahr 2020 festlegen. Zum Beispiel wollen sie darin festschreiben, dass bis dahin dann 15 oder 20% der Erdoberfläche als Schutzgebiete ausgewiesen werden. Heute ist man so ungefähr bei 12%. Es wäre also noch einiges zu tun. Aber ohne die Mitwirkung der Entwicklungsländer ist das natürlich nicht zu machen, denn viele Gebiete liegen dort und auch andere Ziele, wie zum Beispiel die Abholzung der Regenwälder zu stoppen, das lässt sich natürlich auch nicht machen ohne Hilfe aus dem Süden. Die Entwicklungsländer aber ihrerseits, sie sagen jetzt, wir werden dieser Schutzstrategie nur zustimmen, wenn die Industrieländer uns endlich finanziell dabei so stark helfen, wie sie es uns 1992 versprochen haben, damals bei der allerersten Biodiversitätskonferenz. Und dass die Industrieländer finanziell aufstocken müssen, das ist unbestritten. Aber die Forderungen, die nun in Nagoya laut geworden sind, die sind so hoch, und dass es sogar Experten erstaunt, die den Entwicklungsländern eigentlich gutgesinnt sind. Das hat mir Werner Müller vom Schweizer Vogelschutz berichtet, der die Verhandlungen vor Ort verfolgt.
Wenn man davon träumt, dass es eine hundertfache Aufstockung gäbe, wie das in gewissen Papieren erwähnt wird, dann ist das auch weit entfernt von den Realitäten, welche die Industrieländer in dieser Zeit leisten können, rein realistisch.
Große Differenzen also noch. Inwieweit ist das einfach ein Säbelrasseln? Wir sind ja erst in der ersten Hälfte der Konferenz.
Da ist sicher noch viel Imponiergehabe dabei, aber die Entwicklungs- und Schwellenländer gehen damit schon sehr weit. Denn sie markieren eben nicht nur beim Geld jetzt eine harte Position, sondern sie stellen auch die Strategie selber und die festgeschriebenen Ziele darin in Frage. Also zum Beispiel will China diesen globalen Anteil an Schutzgebieten, über den wir es vorher schon hatten, statt auf 20% nun plötzlich auf 10% festschreiben. Aber es gibt ja schon 12%. Das heißt, sie wollen eigentlich noch weiter zurückgehen, als es in der Realität bereits ist. Darüber noch einmal Werner Müller.
Da muss man schon fragen, das hat übrigens auch der Vertreter der EU, der ja primär zahlen müsste, gesagt, ja, aber dann braucht es eigentlich gar kein Geld, wenn ihr keine über die heutige Situation hinausgehenden Ziele anvisiert.
Das ist eine verfahrene Situation also, und dazu kommt jetzt noch, dass die Verhandlungszeit schon jetzt knapp wird. Also wie letztes Jahr in Kopenhagen heißt es jetzt, ja, man müsse halt warten, bis dann die Minister in der nächsten Woche einfliegen in Nagoya und hofft, dass die noch Angebote im Gepäck mittragen, um den Verhandlungskahn aus dem Dreck zu ziehen. Aber wie dieses Spiel ausgehen kann, das wissen alle aus dem letzten Jahr eben aus Kopenhagen. Damals ist es ja gründlich schief gegangen. Darum ist auch Werner Müller jetzt sehr skeptisch in der Halbzeit.
Ist eine durchaus große Wahrscheinlichkeit, dass wie Kopenhagen nun auch Nagoya scheitert.
Was würde denn das nun bedeuten, wenn man sich in Nagoya nicht einigen kann?
Dann würden in erster Linie die Entwicklungsländer verlieren. Denn dort gibt es, wie Sie es eingangs bereits gesagt haben, am meisten Biodiversität. Es kann also auch am meisten verloren gehen. Und in den Entwicklungsländern sind halt viel mehr Menschen jetzt mal direkt für ihren Lebensunterhalt von dieser Biodiversität abhängig. Also zum Beispiel auf intakte Korallenriffe mit all den Fischen, von denen dann eben Küstenbewohner direkt leben, weil sie diese Fische fangen. Und zu guter Letzt würde es weiterhin kein Abkommen geben über diese gerechte Aufteilung des Nutzens, über die Sie auch ganz am Anfang berichtet haben. Das heißt, Unternehmen aus den Industrieländern könnten sich weiterhin diese Reichtümer aus den Regenwäldern oder von sonst woher holen, ohne dafür dann auch entsprechend bezahlen zu müssen.
Powerplay und Artenvielfalt. Thomas Häusler über die zähen Verhandlungen am Biodiversitätsgipfel in Nagoya, der Ende kommender Woche zu Ende geht. Ebbe und Flut, Wellen und Strömungen, das sind Energiequellen der Meere, die den ganzen Stromverbrauch der Menschheit decken könnten. Denn diese Energie einzufangen und nutzbar zu machen, ist schwierig. Die Technik ist aufwendig und unzuverlässig. Viele Versuche mit Meereskraftwerken sind in der Vergangenheit gescheitert, das Interesse daran flaute ab. Doch der Klimawandel lässt die Meeresenergie wieder interessant werden. Mit frischem Elan und neuen Ideen versuchen Forscher, die Kräfte der Ozeane in Megawatt umzuwandeln. Dabei testen sie ganz unterschiedliche Anlagen. Wie diese funktionieren und was sie leisten, hören Sie den Bericht von Frank Grotelüschen.
Ein Metallturm, mehrere Stockwerke hoch. In der Turmmitte ragen zwei Stahlbalken mit großen Rotoren heraus, der eine nach rechts, der andere nach links. Das Ding sieht aus wie ein neues Patent für ein Windrad. Ganz falsch ist dieser Eindruck nicht, denn
CGEN ist eine Art Unterwasser-Windturbine. Bloß nutzen wir statt Wind Wasser. Wasser ist 800 Mal dichter als Luft. Daher kann schon ein kleiner Rotor unter Wasser gleich viel leisten wie ein großer im Wind.
Sagt Peter Frankel von der englischen Firma MCT. CGEN leistet 1,2 Megawatt, so viel wie ein ausgewachsenes Windrad. Seit 2 Jahren läuft CGEN in einer Meerenge in Nordirland. Hier findet sich einer der schnellsten Gezeitenströme in Europa, 5 Meter pro Sekunde schnell.
Das größte Problem ist die starke Gezeitenströmung. Hier zerren Kräfte von mehreren 100 Tonnen an der Anlage. Deshalb mussten wir die Anlage sehr stabil bauen, damit sie diese Kräfte aushält. Das war schwierig, denn Erfahrungen gibt es keine.
Nach einigen Anlaufschwierigkeiten arbeitet CGEN mittlerweile zuverlässig. Noch aber ist die Technik zu teuer, um wirtschaftlich mitzuhalten, etwa mit der Windkraft. Um sie billiger zu machen, will Frankel größere Anlagen bauen.
Die Rotoren lassen sich nur bedingt vergrößern, denn die Kräfte, die an der Anlage zerren, sind sehr stark. Daher wollen wir nun mehr Rotoren einsetzen. Wir denken an Anlagen mit 6 statt nur 2 Rotoren. So würde die Technik deutlich günstiger.
Allerdings funktionieren solche Kraftwerke nur dort, wo es starke Gezeitenströme gibt, in Meerengen und zwischen Inseln. Deshalb ist das Potenzial der Gezeitenkraftwerke begrenzt. Fachleute schätzen es auf 20 Gigawatt weltweit, so viel wie 10 bis 20 Großkraftwerke. Mehr verspricht die Energie der Wellen. Deren Potenzial ist beträchtlich. Womöglich ließe sich mit ihnen ein Drittel des Weltstrombedarfs decken. Einer der Prototypen, mit denen die Ingenieure die Wellenkraft nutzen wollen, steht in Dänemark.
We are in the northwest part of Denmark.
Wir sind in Hanstholm im Nordwesten Dänemarks. Hier haben wir viel Wind und manchmal sehr, sehr hohe Wellen.
WaveStar, so heißt die Anlage, an der Laurent Marquis arbeitet. Sie steht im Meer 300 Meter vor der Küste und ist über eine schmale Brücke zu erreichen. Ein flacher Metallbau auf vier Stelzen. Aus der Seite ragen zwei große, kugelige Bojen und bewegen sich im Seegang auf und ab.
Die Bojen bestehen aus Glasfaser und sind an mechanischen Armen an der Plattform befestigt. Jeder Arm ist mit einem Hydraulikzylinder verbunden. Wenn die Boje im Seegang wogt, bewegt sie den Zylinder auf und ab. Dies treibt dann eine Pumpe an, die mit einem Stromgenerator verbunden ist.
Marquis öffnet eine Tür. Wuchtige Blöcke aus Stahl, singende Pumpen, dröhnende Generatoren. Jeder Schwimmkörper leistet bis zu 50 Kilowatt, so viel wie der Motor eines Kleinwagens.
Optimal ist eine Wellenhöhe von 2,5 Metern. So ernten wir die meiste Energie. Sind die Wellen allerdings höher als 3 Meter, heben wir die Bojen hoch, damit sie nicht beschädigt werden. Wir können die ganze Plattform hochfahren, um bis zu 10 Meter. So sind wir sicher vor Sturm. Das ist ein Vorteil gegenüber anderen Wellenkraftwerken, die ganz im Wasser stehen.
WaveStar ist nur ein Konzept unter vielen. Andere Fachleute setzen auf Bojen, in denen sich verschieden schwere Schwimmkörper gegeneinander bewegen. Oder auf Klappen, die mit der Brandung auf- und zuklappen. Oder auf Betonhauben, in denen die Wellen die Luft zusammenpressen. Welche dieser Strategien am erfolgreichsten sein wird, ist noch völlig offen. Entscheidend wird sein, dass die Prototypen ein Jahr lang zuverlässig im Wasser bleiben, ohne dass sie kaputt gehen und repariert werden müssen. Dann, so die Hoffnung, werden sich Banken, Energieversorger und Industrieunternehmen stärker engagieren als bislang und werden in großem Maßstab in die Wellenenergie einsteigen. Und dann wird es vor allem um eines gehen, sagt Laurent Marquis.
Wir müssen die Kosten drastisch reduzieren, um wettbewerbsfähig zu sein. Wir wissen zwar schon, wie wir die Anlage um die Hälfte billiger bauen, doch müssen wir noch um weitere 40% mit dem Preis runter.
Und deshalb dürfte es noch ein paar Jahre dauern, bis kommerzielle Wellenkraftwerke an den stürmischen Küsten von Großbritannien, Portugal und Skandinavien klimafreundlichen Strom erzeugen.
Ein Geräusch, das vieles verheißt. Das war ein Beitrag von Frank Grotelüschen über die neuesten Versuche, dem Energiepool namens Meer Kraft abzutrotzen. Und nun zu weiteren Themen der Woche. Anita von Mont hat eine Auswahl zusammengestellt. Anita von Mont, Hormone zu schlucken, um besser durch die Wechseljahre zu kommen, diese Praxis ist ja nicht ganz ohne. Schon länger ist bekannt, dass die betroffenen Frauen ein größeres Risiko haben, zum Beispiel einem Hirnschlag zu erliegen oder Brustkrebs zu bekommen. Diese Woche nun wurde eine Studie publiziert, die noch auf andere Risiken aufmerksam macht. Welche Risiken sind denn das?
Das sind ebenfalls Risiken, die den Brustkrebs betreffen. Es zeigt sich nun, dass Frauen in der Menopause, die eine Hormonersatzbehandlung bekommen, dass die nicht nur leicht häufiger an Brustkrebs erkranken, sondern dass bei ihnen der Krebs erst später entdeckt wird, weil das Brustgewebe dichter wird durch die Hormone und die Knoten dann weniger gut spürbar sind. Und die Konsequenz davon ist, dass solche Frauen öfter an Brustkrebs sterben. Also von 10.000 erkrankten Frauen gibt es etwa 3 Todesfälle in der Gruppe der hormonbehandelten Frauen und etwa gut einen Todesfall bei den Frauen, die keine Hormontherapie haben. Es sind also kleine Zahlen, 1 bis 2 Todesfälle mehr auf 10.000 Erkrankte. Aber dennoch, es ist ein statistisch signifikantes Resultat, das Risiko ist höher.
Was bedeutet es denn nun für Frauen, die jetzt in die Menopause kommen? Welche Praxis gilt für diese Frauen?
Also die Studienleiter, das ist eine Langzeitstudie aus den USA, die in der Fachzeitschrift JAMA erschienen ist. Die Leiter dieser Studie raten nicht vollständig ab von Hormontherapien, aber sie raten ab von Langzeithormontherapien mit weiblichen Sexualhormonen. Man solle diese Hormone nicht länger als 1 bis 2 Jahre schlucken.
Sind denn solche Langzeittherapien in der Schweiz überhaupt noch üblich heutzutage?
Es kommt durchaus noch vor, dass Hormontherapien bis zu etwa 7 Jahre verschrieben werden. Doch meistens sind sie kürzer, etwa 1 bis 1,5 Jahre. Und vor allem konzentrieren sie sich auf Frauen mit wirklich starken Problemen, also auf Frauen, die beispielsweise so starke Schweißausbrüche haben, dass ihnen der Schweiß in Bächen das Gesicht herunterläuft oder die in der Nacht um 1 Uhr regelmäßig aufwachen und nicht mehr einschlafen können bis 6 Uhr morgens. Diese Frauen, die müssen sich jetzt nun entscheiden zwischen dem geringeren Übel sozusagen, also einem höheren Risiko für einen Brustkrebstod oder der physischen und psychischen Belastung durch die Menopausenprobleme.
Kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema. Vor dem Opernhaus in Zürich wird ja seit einigen Wochen, Monaten gar wird gebuddelt. Da soll ein Parkhaus hin und da, wo eben dieses Parkhaus hin soll, haben Archäologen wahre Schätze geborgen in den letzten Wochen. Vergangene Woche kam eine neue Sensation zum Vorschein. Offenbar hat sich da den Archäologen eine neue Tür geöffnet.
Genau, das ist sozusagen eine Tür in die Steinzeit, die sich da geöffnet hat. Das ist eine 5000-jährige Holztür. Zu dieser Zeit, 3000 vor Christus, lebten die Leute ja noch in der Steinzeit in der Schweiz. Da hat man Pfahlbauten gebaut aus Holz, es gab noch kein Metall. Diese Tür ist aus Pappelholz, etwa 1,50 Meter hoch, also für sehr kleine Menschen gebaut. Und sie ist technisch faszinierend konstruiert. Aus Längsbrettern mit Querverstrebungen, die mit Holzsteckern zusammengesteckt sind. Und oben und unten gibt es Holzzapfen und die werden in Löcher in den Türrahmen gesteckt. So nach dem gleichen Prinzip wie in der IKEA noch heute, sodass sich die Tür dann drehen lässt in der Angel. Und diese Tür ist auch interessant, natürlich nicht nur technisch, sondern weil es die drittälteste Tür ist, die man überhaupt kennt, vermutlich in ganz Europa, nebst 2 noch älteren Türen, die früher ebenfalls in der Schweiz gefunden wurden.
Die Archäologinnen und Archäologen haben ja noch andere Highlights ausgegraben und vorgestellt. Was haben Sie da noch zum Besten gegeben?
Ja, noch viel. Also zum Beispiel hat man Schwefeleisenknollen gefunden oder Zunderschwämme, mit denen die Leute Feuer machten. Es wurde auch ein Feuersteindolch aus Italien gefunden, der zeigt, wie weitläufig schon damals in der Steinzeit die Handelsbeziehungen waren. Doch bedeutsam sind all diese Funde vor allem, weil es Gegenstände aus 5 verschiedenen Pfahlbausiedlungen sind, die übereinander geschichtet gefunden wurden. Und die müssen nun alle detailliert noch ausgewertet werden. Doch vorläufig wird mit Hochdruck noch weiter gebuddelt, bis dann nächstes Jahr, anfangs nächstes Jahr, die Baustelle kommt.
Zu guter Letzt gehen wir noch schnell zum Mond, machen wir noch eine kleine Mondreise. Der Mond ist ja immer mal wieder im Rampenlicht, mal schrumpft er, mal ist was anderes mit ihm los. Womit hat er denn diese Woche für Schlagzeilen gesorgt?
Die neuesten Untersuchungen zeigen nun, was man lange vermutet hat. Es gibt nämlich Wasser auf dem Mond, und zwar unerwartet viel Wasser. Die Weltraumbehörde NASA, die hat vor einem Jahr einen Teil einer Rakete in einen Krater im Südpol des Mondes geschossen und sie hat jetzt das aufgewirbelte Material analysiert und stellt fest, dass etwa 6% dieses Kraters aus Wasser besteht, beziehungsweise aus Eis. Also allein am Südpol des Mondes gibt es so viel Wasser, wie etwa der ganze Bodensee enthält. Und das ist natürlich interessant für die bemannte Raumfahrt, weil man dann quasi Wasser tanken könnte, um zu trinken, oder man könnte es aufspalten und dann den Sauerstoff aus dem Wasser brauchen, um weiterzufliegen zum Mars. Bloß ist es am Südpol und überhaupt an den Mondpolen extrem kalt, bis minus 240 Grad. Und es dürfte noch eine große Herausforderung sein, an dieses Wasser heranzukommen.
Wir müssen also noch eine Weile warten, bis wir den ersten Schluck Mondwasser nehmen können. Anita von Mond mit den Nachrichten der Woche. Sie hören Wissenschaft RS2, das Magazin, wo Neugier genügt. Das Phänomen ist bekannt, das Problem ungelöst. In der Forschung werden bevorzugt jene Studien veröffentlicht, die Hypothesen der Forschenden bestätigen. Studien also zum Beispiel, die gewünschte Wirkung eines Medikaments zeigen. Studien mit negativen Ergebnissen lassen Wissenschaftler und Pharmafirmen lieber unveröffentlicht in der Schublade verschwinden. Was das bedeuten kann, belegen die Nachforschungen deutscher Wissenschaftler im Fall eines Medikaments gegen Depressionen. Die Herstellerfirma Pfizer
hat in diesem Fall 3/4 der Studien zur Wirksamkeit des Antidepressivums zurückgehalten. Pascal Bieber berichtet.
Das Medikament Edronax mit dem Wirkstoff Reboxetin ist in der Schweiz seit rund 10 Jahren zugelassen. Als Behandlungsmethode gegen schwere Depressionen und chronisch-depressive Verstimmungen. Doch nun haben deutsche Wissenschaftler eine Übersichtsstudie im renommierten Fachblatt The British Medical Journal veröffentlicht und kommen darin zum ernüchternden Schluss: Reboxetin ist unwirksam und sogar potenziell schädlich. Studienmitautorin Beate Wieseler vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen IQWiG in Köln.
Wenn wir alle Studien anschauen, sehen wir keinen Unterschied in der Wirkung von Reboxetin im Vergleich zu Placebo, also im Vergleich zu einem Scheinmedikament. Wir sehen gleichzeitig, dass das Präparat schlechter wirkt als andere Antidepressiva.
Und eben häufiger wegen Nebenwirkungen abgesetzt wurde als bisher angenommen. Zuvor waren mehrere andere Übersichtsstudien zu einem positiveren Schluss gekommen. Das ist aus heutiger Sicht wenig erstaunlich, denn die Einzelstudien, die nun zur negativen Bewertung geführt haben, sind nie veröffentlicht worden. Forscher hatten also keinen Zugang zu diesen Resultaten. Beate Wieseler und ihre Kollegen wurden auf die unveröffentlichten Studien erst aufmerksam, als sie Nachforschungen anstellten, in Datenbanken, Kongressberichten und Zulassungsunterlagen. Sie fanden heraus, dass von den Daten von rund 4.600 Patientinnen und Patienten gerade mal jene von 1.600 veröffentlicht worden waren. Doch als die Forscher beim Reboxetin-Hersteller Pfizer um eine Liste aller unveröffentlichten Studien baten, erhielten sie eine abschlägige Antwort.
Es hat sich dann leider herausgestellt, dass das Unternehmen zunächst nicht bereit war, uns einen Überblick über alle unpublizierten Studien zu geben.
Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen IQWiG veröffentlichte also vor einem Jahr einen Zwischenbericht, in dem auf diese fehlenden Daten aufmerksam gemacht wurde. Das provozierte in der Öffentlichkeit heftige Reaktionen.
Erst nachdem diese öffentliche Diskussion auch stattgefunden hat, hat das Unternehmen uns alle Daten zur Verfügung gestellt.
Und die meisten unveröffentlichten Studien zeigen nun eben prompt keinen Nutzen und mehr Nebenwirkungen als die veröffentlichten Studien, sagt Beate Wieseler.
Wenn wir die Ergebnisse der Publizierten mit denen der Unpublizierten vergleichen, dann sehen wir, dass in der publizierten Literatur das Bild von Reboxetin sehr viel positiver gezeichnet wird als in der unpublizierten Literatur.
Die Herstellerfirma Pfizer wollte dazu trotz mehrfacher Nachfrage keine Stellung nehmen und teilte lediglich schriftlich mit:
Pfizer prüft die Meta-Analyse zu Reboxetin und wird nach Abschluss dieser Prüfung eine nähere Stellungnahme dazu abgeben.
Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic, das für die Zulassung von Reboxetin in der Schweiz verantwortlich ist, hat bereits aufgrund des Zwischenberichts des IQWiG bei Pfizer angeklopft und eine Stellungnahme angefordert. Die Stellungnahme werde zurzeit geprüft, sagt Swissmedic-Sprecher Joachim Gross.
Wir werden dann nach der aktuellen Analyse der Daten entscheiden, ob wir ein Überprüfungsverfahren für dieses Medikament einleiten.
Ein Überprüfungsverfahren, das bis zum Entzug der Zulassung führen könnte. Noch ist aber nicht klar, ob auch Swissmedic keine Kenntnis hatte von den unveröffentlichten Studien. Doch möglich wäre es, sagt Joachim Gross.
Das ist eine Sache, die basiert auch auf Treu und Glauben, dass eine Firma bei einer Zulassung alle verfügbaren Daten vorliegt.
Allerdings hätte Swissmedic durchaus misstrauisch werden können. Denn die Zulassungsbehörden in den USA entschieden sich bereits 2001 gegen eine Zulassung von Reboxetin. Entsprechend fordert die Forscherin Beate Wieseler vom IQWiG in Köln:
Es wäre notwendig, dass die Zulassungsbehörden da auch ein System entwickeln, wie sie relevante Informationen diesbezüglich austauschen können.
Die Schweiz hat zwar ein Informationsaustauschabkommen mit den Zulassungsbehörden einiger Länder, darunter auch die USA. Ob dieser Austausch allerdings im Fall von Reboxetin stattgefunden hat und warum Swissmedic zu einem anderen Schluss kam als die US-Behörde, das kann und darf Swissmedic-Sprecher Joachim Gross nicht sagen. Ein Einzelfall ist Reboxetin nicht. Studien mit positiven Resultaten würden generell eher veröffentlicht, während solche mit negativen Resultaten oft in der Schublade verschwenden, sagt Elisabeth Lode, Epidemiologin in Boston und assoziierte Herausgeberin des British Medical Journals.
I think this is an illustration of a problem that is probably quite widespread. It does, I think, make us worry and should make everyone worry that there probably are other drugs out there where we don't have a clear view of the balance of benefits to harms.
Der Fall Reboxetin sei eine Illustration eines Problems, das wohl recht verbreitet sei. Und das müsse einem Sorgen machen, dass es noch eine ganze Menge anderer Medikamente gebe, über dessen Nutzen-Nebenwirkungsbilanz nicht alles offengelegt sei. Jetzt müsse man fundamental umdenken, was die Veröffentlichung von klinischen Studien angehe, meint Elisabeth Loder.
I think we have to fundamentally rethink the way we approach the performance and the publication of clinical trials.
Die Forderung, ein zentrales und internationales Register, in das jede einzelne Studie vor Beginn eingetragen werden muss, mit der Anzahl Patienten, der vermuteten Wirkung des Medikaments, den geplanten Auswertungsmethoden und so weiter. Dann wäre es einfach nachzuprüfen, ob eine Forschergruppe oder ein Pharmaunternehmen auch wirklich alle Resultate veröffentlicht. Zwar gibt es solche Register in gewissen Ländern bereits, aber sie sind nicht oder nur ungenügend vernetzt und vor allem, die meisten sind nicht obligatorisch.
Unsere eigenen Erfahrungen haben gezeigt, das reicht nicht. Also da ist nicht genug Verlässlichkeit da. Wir bekommen die Daten trotz dieser Selbstverpflichtung nicht, sodass sich dann doch langsam, aber sicher die Erkenntnis durchsetzt, dass man das gesetzlich regeln muss.
Sagt Beate Wieseler vom IQWiG in Köln. Ins gleiche Horn bläst auch Swissmedic-Sprecher Joachim Groß.
Das ist ein politischer Entscheid, der da gefordert wird, dass man das auf eine Gesetzesebene bringt, die eben die Einrichtung eines solchen Registers dann eben letztendlich zum Erfolg führt.
Doch davon ist die Schweiz noch Jahre entfernt, auch wenn eine erste Grundlage nach dem Willen des Bundesrates im Humanforschungsgesetz verankert werden soll, das zurzeit zur Beratung beim Parlament liegt. Doch wer dieses Register wie betreiben soll, bleibt darin offen. Und Ausnahmen der Registrierungspflicht sind ausdrücklich vorgesehen. Der Fall des Antidepressivums Edronax von Pfizer zeigt, es ist höchste Zeit zu handeln. Nicht sofort handeln sollten hingegen Patientinnen und Patienten, die Edronax momentan einnehmen. Das Medikament absetzen sollten sie, das sagen alle Beteiligten einhellig, nicht ohne Rücksprache mit ihrem Arzt.
Sie hörten Wissenschaft DRS2. Diese Sendung können Sie im Internet nachhören und dort auch als Podcast abonnieren unter wissenschaft.drs.ch. Redaktion dieser Ausgabe Anita von Mont, Moderation Katharina Boxler. Sie hören uns wieder am nächsten Samstag um 12.40 Uhr oder morgen Sonntag in der Wiederholung um 19.30 Uhr nach dem Echo der Zeit, hier auf DRS2.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.